So Leute, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ihr glaubt gar nicht, es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass ich heute wieder predigen darf. Ich habe mich sehr danach gesehnt. Ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut. Und passend zu dem Text, wer ihn kennt, weiß, dass vielleicht niemand unserer Zeit über diesen Text so gepredigt hat wie R.C. Sproul, und zur Feier dieses Textes habe ich auch seine Reformationsstudienbibel dabei, die ich euch wärmstens ans Herz lege. Es war unser Hochzeitsgeschenk, es war ein köstliches Geschenk von der Gemeinde. Die Lieben, bevor wir jetzt Gottes heiliges Wort betrachten, lass mich noch beten. Oh Herr Jesus, es ist so wunderbar, mit deiner Familie zusammen zu sein. Es sind heilige Momente, die wir hier erleben. In der heiligen Gegenwart unseres heiligen Gottes. Herr, das, was Jesaja sah in Jesaja 6, Herr, das ist unser geistlicher Zustand jetzt in diesem Moment. Herr, und wir flehen dich an. Rede du und zeige uns deine Heiligkeit, dass wir aufhören, nach unseren Bedingungen dir nachzufolgen, dir zu dienen, irgendetwas für dich zu tun, sondern dass wir von ganzem Herzen nach deinen Bedingungen dir dienen, dich anbeten und einfach alles für dich tun. Oh Gott, bitte rede du jetzt. Deine Knechte hören. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, wir haben gesehen, wie Gott Menschen getötet hat, die falsches Feuer dargebracht haben, die seinen Befehl umgedreht haben, die nach ihren eigenen Bedingungen Gott gedient haben. Unterm Strich, diese Menschen, die wir bisher betrachtet haben, haben alle eines gemeinsam gehabt, nämlich sie haben unter ihren eigenen Bedingungen Opfer gebracht, sind unter ihren eigenen Bedingungen mit ihren Leitern umgegangen, sie haben unter ihren eigenen Bedingungen Gott angebetet. Und sie haben vergessen, dass Gott derjenige ist, der die Bedingungen stellt. Selbst wenn Menschen unter ihren eigenen Bedingungen und nach ihrem eigenen Ermessen Gott etwas Gutes tun wollen, ihm dienen wollen, könnte es sie ihr Leben kosten. Menschen sind nicht diejenigen, die Gott ihre Bedingungen aufdrücken. Gott ist derjenige, der die Bedingungen stellt. Und ich habe ein bisschen geschmunzelt, als ich unseren WhatsApp-Chat betrachtet habe. Und ich möchte zum Verständnis sagen, es geht heute um USA und nicht um USA. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht gecheckt. Ne? Hä, USA, USA? Und dann habe ich die Flagge gesehen. Ne? Also ja, es geht heute um USA, einen Mann, der uns, glaube ich, sehr gut in Erinnerung bleiben wird, den viele von euch auch schon kennen. Und zu Beginn möchte ich uns als Einleitung die spannende Vorgeschichte unseres Textes erzählen. Israel hatte noch keinen König. Sie zogen in den Kampf gegen die Philister, den Erzfeind der Israeliten. Und um den Kampf ganz sicher zu gewinnen, brachten sie den vielleicht heiligsten Gegenstand zum Schlachtfeld, die Bundeslade. Und aufgrund der Beschreibung, die wir in Gottes Wort haben über die Bundeslade, können wir heute ziemlich genau wissen, wie diese Bundeslade ausgesehen haben muss. Und bei dem Bau der Stiftshütte ist es die Bundeslade, die von Gott als allererstes beschrieben wird. Und wir wissen, Reihenfolge ist immer wichtig in der Bibel. Und ich lese euch die Beschreibung vor. Und Arthur, ich habe dir das Bild geschickt, könntest du das vielleicht jetzt in die Jugendgruppe stellen? Sorry, ich habe nicht dran gedacht. So, der Arthur, der schickt euch jetzt ein Bild. Das ist so eine animierte Bundeslade. Und die könnt ihr euch jetzt mal anschauen, okay? Und ich lese euch die Beschreibung vor. Ich warte noch ganz kurz. Okay, da ist sie. So, öffnet mal das Bild und schaut euch das jetzt an, während ich euch die Beschreibung der Bundeslade vorlese. Und das sagt Gott zu Mose. Und sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen. 2,5 Ellen soll ihre Länge sein, 1,5 Ellen ihre Breite und 1,5 Ellen ihre Höhe. Die sollst du mit reinem Gold überziehen. Inwendig und auswendig sollst du sie überziehen und mache ringsum einen goldenen Kranz daran. Du sollst auch 4 goldene Ringe für sie gießen und sie an ihre 4 Ecken setzen. Und zwar so, dass 2 Ringe auf der einen Seite und 2 Ringe auf der anderen Seite sind. Und stelle Tragstangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold. Und stecke die Tragstangen in die Ringe, in den Seiten der Lade, dass man sie damit tragen kann. Die Tragstangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und nicht daraus entfernt werden. Und du sollst das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade legen. Du sollst auch einen Sühnedeckel aus reinem Gold anfertigen. 2,5 Ellen soll seine Länge und 1,5 Ellen seine Breite sein. Und du sollst 2 Cherubim aus Gold anfertigen. In getriebener Arbeit sollst du sie machen an beiden Enden des Sühnedeckels, sodass du den einen Cherub am Ende machst und den anderen Cherub am anderen Ende. Aus einem Stück mit dem Sühnedeckel sollt ihr die Cherubim machen und an den beiden Enden. Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen. Und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein. Die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen. Und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden, von dem Sühnedeckel herab, zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. Jetzt könnt ihr eure Handys wieder wegmachen. Die Israeliten nahmen die Bundeslade mit in die Schlacht gegen die Philister und sie verloren die Schlacht. Sie verloren nicht nur die Schlacht, sie verloren tatsächlich auch die Bundeslade. Und am Ende von dem Kapitel 4 aus 1. Samuel, da heißt es, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Israel hat versagt. Sie hat nicht nur die Schlacht verloren, sondern Israel hat auch den vielleicht zentralen Gegenstand des Heiligtums verloren. Und es war so ein wichtiger Gegenstand, dass man sagte, Israel hat seine Herrlichkeit verloren. Nahm man sie weg, nahm man Israel die Herrlichkeit. So essentiell war die Bundeslade für Israel. Die Philister nahmen die Bundeslade, aber egal, wo die Philister die Bundeslade hinstellten, es kam Gericht über diesen Ort. Götzenstatuen fliegen plötzlich um und zerbrachen. Und das Volk wurde mit schweren Krankheiten geschlagen. Es wurde so schlimm, dass nach 7 Monaten die Philister von sich aus sagten, sendet die Lade des Gottes Israels wieder zurück an ihren Ort, damit sie uns und unser Volk nicht tötet. Und bevor wir weitergehen, Leute, lasst uns hier kurz stehen bleiben und uns daran erinnern, dass Gott für sich selbst kämpft. Er braucht keine menschlichen Armeen, um seine Bundeslade zu schützen oder sonst irgendetwas zu tun. Gott braucht kein Bodenpersonal, während er im Himmel regiert. Israels Erzfeind, die Philister, werden in die Knie gezwungen, allein durch die Gegenwart der Bundeslade Gottes. Gott braucht niemanden, der für ihn kämpft. Gott kämpft für sich selbst. Gehen wir weiter in der Vorgeschichte. Die Philister können die Gegenwart der Bundeslade nicht ertragen und sie senden sie zurück. Sie bauen einen neuen Wagen, auf den sie die Lade stellen, mit teuren Geschenken, die ein Opfer für den Gott Israels sind, und sie schicken diese Lade zurück und sie binden säugende Kühe vor diesen Wagen, und plötzlich passiert etwas. Säugende Kühe verlassen niemals ihre Kälber, niemals und niemals freiwillig. Und sie binden sie vor die Lade und die säugenden Kälber gehen los. Und dann heißt es, sie gingen auf einer Straße und gingen weder zur rechten noch zur linken. Die Philister sahen hier, dass etwas Göttliches passierte. Wie eine Kompassnadel gingen sie schnurstracks an den richtigen Ort, so als ob Gott derjenige ist, der sie führt. Wie eine Kompassnadel, wie ein Magnet, der angezogen wird. Die Lade kam wieder nach Israel und ganz Israel freute sich und mit großer Freude betrachteten sie die Bundeslade. Die meisten aus Israel haben die Bundeslade noch nie gesehen. Und die meisten aus Israel haben selbstverständlich noch nie in die Bundeslade geschaut. Und dann wird man natürlich von Neugier getrieben. Und sie schauen hinein und sie betrachten die Bundeslade. Aber jeder, der hineinschaute, musste mit seinem Leben dafür bezahlen. 1. Samuel 6 lesen wir, und er, nämlich Gott, schlug einige der Betschemiter, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Da trug das Volk Leid, weil der Herr das Volk mit einem so großen Schlag heimgesucht hatte. Die Leute von Betschemesh sprachen, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat Jearim und ließen ihnen sagen, die Philister haben die Lade des Herrn wieder hergebracht. Kommt herab und führt sie zu euch hinauf. Und dann lesen wir weiter. So kamen die Leute von Kirjat Jearim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten seinen Sohn Eleasar, damit er die Lade des Herrn hütete. Und von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit. Bis 20 Jahre um waren. Das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Die Philister wussten nichts mit der Bundeslade anzufangen. Sie sandten sie zurück. Die Bundeslade kommt nach Israel und die Israeliten wissen auch nichts damit anzufangen. Aber es waren doch die Israeliten, die genau wussten, was Gott angeordnet hat. Sie hatten doch das Gesetz Gottes, wo genau drin geschrieben steht, wie man mit der Bundeslade umgehen soll. Aber die Israeliten vergaßen. Und sie wurden schmerzhaft daran erinnert, dass ihr Gott heilig ist. Sie wurden schmerzhaft daran erinnert, was passiert, wenn Heiligkeit auf Unheiligkeit stößt. Sie wurden mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert und sie sagten, wer kann bestehen vor diesem heiligen Gott? Und anstatt im Buch des Gesetzes nachzuschauen, sagen sie lieber, weg damit! Wir können es nicht ertragen, tut sie weg! Holt ihr die Bundeslade zu euch? Wir können nicht mit so einer Heiligkeit umgehen. Und in diesen 20 Jahren, die darauf folgen, passierte sehr viel. Saul wurde König. David wurde zum König gesalbt. Saul wurde verworfen. Saul jagte David. Saul starb. David wurde endlich König. Und hier beginnt unser Text. Schlagt mit mir auf. 2. Samuel, Kapitel 6, Verse 1 bis 15. Kapitel 6, Verse 1 bis 15. Ich lese. Und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel, 30.000. Und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Baale Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Und sie führten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achio aber ging vor der Lade her. Und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Zypressenholz und Zittern und mit Harfen, Tamburinen, mit Schellen und mit Zimbeln. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa. Und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. So starb er dort bei der Lade Gottes. Aber David entbrannte darüber, dass der Herr mit Usa so einen Riss gemacht hatte. Darum nennt man diesen Ort Peres Usa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt hinaufbringen, sondern er ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms des Gattiters. Und die Lade des Herrn verblieb 3 Monate lang im Haus Obed-Edoms des Gathiters. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Als nun dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet um der Lade Gottes willen, da ging David hin, holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her, und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet. David und das ganze Haus Israel, die Lade des Herrn mit und das ganze Haus Israel, die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und dem Schall des Schofahorns herauf. Soweit das Wort des Herrn. Wir betrachten heute 3 Punkte. Erstens, Gottes Bedingungen vernachlässigt. Zweitens, Gottes Heiligkeit unterschätzt. Drittens, Gottes Bedingungen wertgeschätzt. Erstens, Gottes Bedingungen vernachlässigt. Zweitens, Gottes Heiligkeit unterschätzt. Gottes Bedingungen wertgeschätzt. Drittens, beginnen wir mit dem ersten Punkt. Gottes Bedingungen vernachlässigt. Als David König von Israel geworden war, ergriff er sofort Maßnahmen, um seine Herrschaft zu festigen. Er beschloss, die Bundeslade aus der Verbannung nach Jerusalem zu holen. David wollte die Herrlichkeit Israels zurückholen. Und er sagte, lass uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu den Zeiten Sauls fragten wir nicht nach ihr. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man so handeln solle, denn diese Sache war recht in den Augen des ganzen Volkes. Lesen wir in 1. Chronik 13, 3 bis 4. Sie zogen zum Haus Abinadabs, wo die Lade seit 20 Jahren in der Verbannung lag. Sie zogen zum Haus Abinadabs, um die Bundeslade zu holen. Sie mussten ca. 16 Kilometer westlich von Jerusalem reisen. Insgesamt also eine Reisestrecke von 32 Kilometern. Abinadab, Uzza und Achio, die ihr bereits waren sehr wahrscheinlich Kehatiter, und die habt ihr bereits in Jakobs Predigt kennengelernt. Die Kehatiter waren für den Transport der heiligen Gegenstände verantwortlich. In 4. Mose 4, 15 lesen wir, wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers mit dem Bedecken des Heiligtums und aller seiner Geräte fertig sind, so sollen danach die Söhne Kehats, also die Kehatiter, hineingehen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heiligtum nicht anrühren, sonst würden sie sterben. Das ist die Arbeit der Söhne Kehats an der Stiftshütte. Wir halten uns die Geschichte Israels vor Augen. Es waren die Kehatiter, die mit der Bundeslade durch den Jordan gingen. Es waren die Kehatiter, die die Bundeslade trugen, als sie um Jericho herumgingen. Und so sind es auch jetzt die Kehatiter, die die Bundeslade trugen bzw. transportierten. Aber es hat sich etwas geändert. Die Bundeslade gehörte nicht in das Haus Abinadabs. Abinadab und seine Familie, es scheint so, als ob sie sehr wenig Eifer haben für ihren Dienst, den sie von Gott bekommen haben. Die Bundeslade musste bedeckt sein, aber wir lesen nichts davon, dass sie bedeckt war. Die Bundeslade musste in die Stiftshütte, aber sie wurde zu Abinadab gebracht. Wir lesen hier nichts von einer Bedeckung, beziehungsweise Stiftshütte wurde er später, Ja, sie gehörte in die Stiftshütte, aber sie war dort nicht. Wir lesen hier nichts von einer Bedeckung. Die Bundeslade musste von den Kehatitern getragen werden, aber sie stellten sie auf einen Wagen. Sie begleiteten die Lade, aber sie hätten sie eigentlich tragen müssen. Es sind nicht nur die Kehatiter, die hier alles Mögliche falsch machen, sondern es sind alle Beteiligten, die dabei zuschauen und sich dabei noch freuen und einen riesen Jubel machen um die ganze Sache. Sie handeln wie die Philister, die die Bundeslade auf einen Wagen stellten und Israel zurückgaben. Israel handelt genau wie die Heiden, obwohl Gott sich den Israeliten offenbart hat. Aber es handelt wie ein Volk, das Gott nicht kennt. Und jetzt passt auf, und das ist eine schaudernde Botschaft an uns heute Abend. Und sie wissen es nicht. Sie haben sich nicht vorgenommen, jetzt gegen den Willen des Herrn zu handeln. Uzza hat sich nicht vorgenommen zu sterben. Sie haben sich nicht vorgenommen, die Bundeslade falsch zu transportieren. Sie haben es entweder aus Unwissenheit getan oder aus Gleichgültigkeit. Und während sie die Anordnung des Herrn mit Füßen treten, jubeln sie. Das ist eine schaudernde Botschaft an uns. Vers 5 lesen wir, und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten. Sie wissen nicht, dass sie in demselben Moment Gottes Gesetze mit Füßen treten. Und diese Situation gab es nun schon so oft. Ihr kennt die Stelle aus Hosea 4, 6, wo Gott sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will auch ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Aus Mangel an Erkenntnis. Aus Mangel an Wissen, wegen halbherziger Nachfolge, aufgrund einer Vernachlässigung des Wortes Gottes, passiert das, was wir gleich sehen werden. Israel hat das Gesetz Gottes vergessen. Und hört zu, die Vernachlässigung von Gottes Gesetz hat immer schwerste Konsequenzen. Die Vernachlässigung von Gottes Gesetz ist eine Vernachlässigung von Gott selbst. In unserem Text sehen wir, sie brachten die Bundeslade aus Unwissenheit oder Gleichgültigkeit nicht unter Gottes Bedingungen zurück, sondern unter ihren eigenen Bedingungen. Eines der Rinder hatte sich losgerissen und es schien so, als ob die heilige Bundeslade Gottes, über der der Name des Herrn angerufen wird und von der der Herr selbst gesprochen hat, droht in den Dreck zu fallen. Instinktiv und mit schneller Reaktion griff Usa nach der Lade und hält sie fest, um sie zu sichern, damit sie nicht in den Dreck fällt. Und R.C. Sproul sagt an dieser Stelle, und Gott rief vom Himmel herab, danke, Usa! Nein, Gott tötete Usa. Gott tötete Usa sofort. Unser wertgeschätzter Jonathan Edwards predigte diesen Text und er sagte, die Sünde von Usa war die Sünde der Arroganz. Vielleicht denkt sich jetzt einer, er wollte doch nur die Bundeslade halten. Sie wäre doch in den schmutzigen Dreck gefallen. Ist doch besser, dass er sie hält. Usa dachte, dass das, was die Bundeslade entheiligen und entehren würde, der Schlamm und Dreck dieser Welt wäre. Aber was ist Schlamm? Außer eine Mischung von Dreck und Wasser. Und durch Gott gegebene Gesetze kommt bei einer solchen Mischung Schlamm heraus. Und bei einer solchen Mischung, so sagt R.C. Sproul, gehorcht das Wasser und der Dreck den Gesetzen Gottes. In dem Schlamm ist nichts Böses. Gott hat nicht eine Anweisung gegeben, dass die Bundeslade nicht den Boden dieser Welt berühren darf, nicht den Dreck dieser Welt berühren darf. Gott hat nicht ein Gebot gegeben, dass die Bundeslade nicht durch Dreck verschmutzt werden darf. Aber sehr wohl hat er ein Gebot gegeben, dass die Bundeslade nicht durch die Hand eines Sünders beschmutzt werden darf. Und Edwards sagte, Usa dachte, seine Hände wären reiner als der Schlamm dieser Welt. Das ist der Dreck dieser Welt. Gerade eben haben noch alle getanzt, gespielt und gejubelt, weil die Bundeslade endlich wieder auf dem Heimweg ist. Einen Moment kippt die Stimmung. Der Tanz stoppt. Die Musik hört auf. Alles Jubeln verwandelt sich in Schweigen. Entsetzen macht sich breit. Und wir denken, David war mit 30.000 auserwählten Männern unterwegs. Das Riesenfreudenfest wird zu einem riesigen Trauerfest. Alles wegen einer Berührung zwischen Unheiligem und Heiligem. Und der Zorn Jahwes entbrannte gegen Usa. Das ist das Erste, was Gott macht in unserem Text. Er entbrannte gegen Usa, als er mit sündigen Händen Heiliges anrühren wollte. Leute, das passiert, wenn Sünder in direktem Kontakt mit Heiligkeit kommen. Deswegen sagt Gott, kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Gott ist heilig und wir sind es nicht. Zu Recht haben die Israeliten damals vor 20 Jahren gesagt, wer kann bestehen vor diesem heiligen Gott? Die Israeliten, die in die Bundeslade hineinschauten, hat Gott getötet, genauso wie er Usa getötet hat, weil er die Bundeslade angefasst hat. Es besteht, und das sehen wir in unserem Text, es besteht eine große Schlucht zwischen Heiligem und Unheiligem. Und Gott sagt an dieser Stelle nicht, Usa, du hast es ja vergessen, ist nicht schlimm. Er sagt nicht, Usa, ich drücke ein Auge zu, aber lest das nächste Mal besser deine Bibel, gell? Er sagt nicht, Usa, du hast es vergessen, ich lasse dich am Leben. Gott tötet ihn auf der Stelle. Und wir sehen, Unwissenheit und Gleichgültigkeit schützt nicht. Du kannst Gott nicht unter deinen Bedingungen nachfolgen. Genauso wie die Israeliten die Bundeslade nicht unter ihren eigenen Bedingungen zurückbringen konnten. Du kannst Gott nicht unter deinen Bedingungen anbeten. Du kannst Gott nicht unter deinen Bedingungen gefallen. Wenn du deinen Dienst für Gott, den du vielleicht tust, unter deinen Bedingungen ausführst, dienst du eigentlich dir selbst. Wenn du deine Anbetung nach deinen Bedingungen ausführst, betest du eigentlich dich selbst an. Unwissenheit wird dich nicht schützen und Gleichgültigkeit wird Konsequenzen haben. Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit Gottes zu sein, bedeutet gleichgültig gegenüber Gott selbst zu sein. Hoffnungskirche Jugend, mögen wir nach Gottes Bedingungen dienen, nach seinen Bedingungen ihn anbeten. Geben wir uns doch nicht mit Unwissenheit zufrieden. Geben wir uns doch nicht mit Gleichgültigkeit zufrieden. Mögen wir Gottes Willen kennen und sein Wort studieren und es forschen, damit wir das, was er will, kennen, damit wir seinen Willen kennen. Wir kommen zum zweiten Punkt, Gottes Heiligkeit unterschätzt. Wie ist die Reaktion von David? Schrecken und Furcht machen sich breit. Gottes Heiligkeit hat in diesem Moment, glaub mir, bei allen Anwesenden eine neue Bedeutung bekommen. Vor diesem Ereignis beteten sie den gleichen Gott an und sie trugen die gleiche Bundeslade. Aber plötzlich war alles anders. Vorher haben sie vielleicht mal von der Heiligkeit Gottes gehört. Aber jetzt haben sie sie gesehen mit eigenen Augen. Das, was passiert, wenn ein Sünder mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert ist, ist auch, dass er immer mit seiner eigenen Verdorbenheit konfrontiert ist. Und das passiert jedes Mal. Im Licht und in der Gegenwart dieses heiligen Gottes überkommt den Sünder Furcht und Schrecken über sich selbst. Und wir erinnern uns an die mächtige Predigt von Sonntag, wo uns Peter das Wort gebracht hat. Und wir lesen in Jesaja Kapitel 6. Und Jesaja sah Jesus auf dem Thron. Und wie war seine Reaktion? Als er sah die Heiligkeit Gottes und dann, wie sah er sich selbst? Wir lesen hier nichts davon, dass er alles stehen und liegen las und Jesus in die Arme rannte. Wir lesen nichts davon, dass er seinen Prophetenmantel abzog, ihn in den Himmel schmiss und sagte, ich wusste, dass du regierst. Nee, im Licht und in der Gegenwart dieses heiligen Gottes sagte er, wehe mir. David sieht hier die Ausmaße der Heiligkeit Gottes. Und was sagt er? Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Mit anderen Worten, die Bundeslade ist gefährlich für Sünder, denn sie ist heilig und wir sind es nicht. Die Bundeslade in Jerusalem, wenn wir sie da wirklich hinbringen, sie könnte viele Menschen das Leben kosten. Der falsche Umgang mit ihr bringt den Tod in meine Stadt. Weg mit ihr. Kommt euch diese Reaktion bekannt vor? Genau das Gleiche wie vor 20 Jahren. als die Philister die Bundeslade zurückgebracht haben. Genau das Gleiche. Gott tötete die Menschen, die in die Bundeslade hineinschauten. Und was sagten die Israeliten? Wer kann bestehen? Holt ihr die Bundeslade zu euch? Weg damit! Heiliges kann nicht mit Unheiligem in Kontakt treten. Wir lesen in Josua 24, 19. Josua aber sprach zum Volk und hört zu. Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Dann lesen wir in 3. Mose 20, 7. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Wer sich zu Gott nahen möchte, muss heilig sein. Wer mit diesem Gott in Verbindung treten möchte, muss heilig sein. Das, was wir hier bei den Israeliten sehen, ich wünsche mir, dass es bei uns passiert. Wir beten Freitag für Freitag, Sonntag für Sonntag, Hauskreis für Hauskreis, Teenie für Teenie. Wir beten den gleichen Gott an. Wir lesen das gleiche Wort Gottes. Da verändert sich nichts. Aber ich wünsche mir, dass genauso wie bei diesen Israeliten plötzlich unsere Augen aufgetan werden. Und dass wir, obwohl Gott sich nicht ändert und sein Wort sich nicht ändert, dass wir uns ändern. Und dass wir ihn mit anderen Augen sehen. So, als ob wir die Heiligkeit Gottes vor Augen haben. Genauso wie das, was hier passiert ist. Sie sahen die Bundeslade und sie sahen die Heiligkeit Gottes mit anderen Augen, nachdem sie gesehen haben, was passiert, wenn Heiliges auf Unheiliges stößt. Mögen wir Gottes Heiligkeit mehr erkennen. Und ihr Lieben, wenn ein Mensch sterben muss, der die Bundeslade, ein Gegenstand gemacht aus Materialien dieser Welt, anfasst, von irdischen Gegenständen, habe ich schon gesagt, was passiert erst und er stirbt, wenn er diese irdischen Materialien anfasst, die Gott geheiligt hat. Was passiert erst, wenn ein Mensch Gott selbst anfassen würde, der nicht erschaffen wurde? Mögen wir doch sehen, dass die Kluft zwischen Heiligem und Unheiligem unüberwindbar ist. Wir kommen zum dritten Punkt. Gottes Bedingungen wertgeschätzt, Verse 11 bis 15. Plötzlich lesen wir, dass der Herr Obed Edom gesegnet hat wegen der Lade. Und hier ist etwas passiert. Irgendetwas ist hier passiert. Wir lesen nichts davon, dass Gott in den 20 Jahren, wo die Bundeslade im Hause Abinadabs war, dass er das Haus Abinadabs segnete. Nichts. Und es sprach sich auch nicht rum in diesen 20 Jahren, dass mit dem Haus Abinadabs irgendetwas Besonderes passiert ist. Hier spricht es sich bereits nach 3 Monaten um. Und in den Büchern der Chroniken wird Obed-Edom auch als Levit bezeichnet. Und wir wissen, dass die Leviten diejenigen waren, die im Heiligtum Gottes dienten. Es liegt nahe, dass Obed-Edoms Haus, also seine Familie, sehr genau auf die Gesetze Gottes achtete bezüglich der Lade Gottes. Als Gott Obed-Edom gesegnet hatte, änderte sich etwas schlagartig. Vorher war die Reaktion auf Gottes Heiligkeit, weg mit der Bundeslade. Wer kann vor diesem heiligen Gott bestehen? Und jetzt ist etwas passiert. Und ich lese ausgewählte Verse aus dem Paralleltext zu dieser Geschichte aus 1. Chronik, Kapitel 15. Damals sprach David, niemand soll die Lade Gottes tragen als allein die Leviten. Denn diese hat der Herr erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen für immer. Und David versammelte auch die Söhne Aarons und die Leviten, und darunter waren auch die Kehatiter. Und er sprach zu ihnen, ihr seid die Familienhäupter unter den Leviten, so heiligt euch nun, ihr und eure Brüder. Und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinauf an den Ort, den ich für sie zubereitet habe. Denn, Achtung, das vorige Mal, als nicht ihr es wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, gemeint ist der Tod Usas, weil wir ihn nicht suchten, wie es ihm gebührte. So heiligten sich die Priester und die Leviten, um die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinaufzubringen. Und die Söhne der Leviten trugen trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, indem sie, achtet, wie genau das beschrieben wird, indem sie die Stangen auf sich reinmachten und auf sich legten, wie es Mose geboten hatte. Und nochmal, nach dem Wort des Herrn. So gingen David und die Ältesten Israels und die Obersten der Tausendschaften hin, um die Bundeslade des Herrn mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms heraufzuholen. Und jetzt pass auf, und das geschah, als Gott den Leviten beistand, welche die Bundeslade des Herrn trugen, da opferte man 7 Jungstiere und 7 Widder. Hier werden die Bedingungen Gottes erfüllt für den Transport der Lade. Ist euch aufgefallen, wie genau das beschrieben wurde? Niemand soll die Lade Gottes tragen als allein die Leviten, so heißt es. Und dann heißt es, die Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, indem sie die Stangen auf sich legten. Also sehr präzise wurde hier gesagt, wir machen diesmal es auf die Weise, wie Gott es selbst angeordnet hat. Sie brachten die Lade Gottes nicht mehr unter ihren Bedingungen zurück, sondern unter den Bedingungen Gottes. Gottes auserwählter Stamm trug die Lade auf eine Weise, wie Gott selbst es angeordnet hat. Wir lesen, die Leviten heiligten sich. Sie hatten Usa vor Augen, mit Sicherheit. Sie wussten, das, was sie jetzt tun, könnte sie ihr Leben kosten, wenn sie es nicht unter Gottes Bedingungen tun. Sie wussten, dass Gott heilig ist. Das haben sie gesehen. Und wer sich zu ihm naht, muss heilig sein. Und sie heiligten sich. Und Exodus 28, 41, da lesen wir, was das bedeutet. Sie legten ihre Priestergewänder an. Vorher haben wir nichts davon gelesen. Sie wurden gesalbt. Vorher haben wir nichts davon gelesen. Ihre Hände wurden gefüllt und sie wurden geweiht. Und davon haben wir vorher auch nichts gelesen. Sie erkannten, wer sich Gott naht, muss heilig sein. Und schaut, wie Gott wunderbar darauf reagiert. 1. Chronik 15, 26. Und der Herr stand ihnen bei. Gott segnet. Gott schenkt seine Gegenwart. Gott schenkt seinen Beistand. Zunächst scheren sich die Israeliten nicht um die Bedingungen Gottes und Gott übt Gericht. Die Israeliten reagieren auf die Heiligkeit Gottes, indem sie sagen, weg mit dieser heiligen Bundeslade. Wir könnten umkommen. Aber dann sehen sie, dass sie diejenigen waren, die Gott nicht suchten, wie es sich gebührte, wie wir gelesen haben. Sie tun Buße, sie kehren um und bringen die Lade Gottes unter seinen Bedingungen zurück. Und Gott gefällt, was er sieht. Und wir lesen, sie trugen die Lade voller Freude. Eine ganz andere Freude wie davor. Woher kannten die Israeliten plötzlich die Bedingungen Gottes? Wir finden im Text diesen Satz. Wie Mose es geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Nun wussten sie, was Gott in seinem Wort verordnet hatte. Die Lade Gottes symbolisierte die Gegenwart des heiligen Gottes inmitten dieser unheiligen Welt. Die Lade Gottes wurde im Allerheiligsten aufbewahrt. Und aus dem Urtext übersetzt heißt es, das Heilige des Heiligsten. Dieser Raum war getrennt von allem anderen. Getrennt durch einen dicken Vorhang, der symbolisiert, ich bin heilig. Ich bin abgesondert. Ich bin anders. R.C. Sproul hat mal so ein passendes Beispiel gebracht. Wer ist mehr wie Gott? Was würdest du sagen? Wer ist mehr wie Gott? Ein Seraphim, der um den Thron Gottes kreist und ruft heilig, heilig, heilig? Wer ist mehr wie Gott? Ein Seraphim oder ein Bakterium aus der Toilette? Was würdest du sagen? Die Sache ist niemand. Gott ist so vollkommen anders. Es gibt nichts, was ihn beschreiben könnte. Es gibt nichts, was ihm ähnlich ist. Er ist vollkommen anders. Gott war in der Stiftshütte, im Tempel, getrennt durch einen dicken Vorhang, der symbolisiert, ich bin heilig. Ich bin abgesondert. Es besteht eine große Kluft zwischen Heiligem und Unheiligem. Ihr könnt nicht so einfach Gemeinschaft mit mir haben. Ihr Lieben, lasst uns über Jesus nachdenken. Was passierte, als Jesus kam? der heilige Gott, um den jetzt in diesem Moment die Seraphim kreisen und rufen: Heilig, heilig, heilig. Der heilige Gott wurde Mensch. Ihr Lieben, und wir haben gesehen, was passiert, wenn sündige Hände Heiliges berühren. Als Jesus geboren wurde, von was wurde er als erstes berührt? Es waren sündige Hände, die ihn empfangen haben bei der Geburt. Jesus wurde getragen von sündigen Händen. Er wurde an die Hand genommen, als er ein Junge war, von sündigen Händen. Er wurde von sündigen Händen berührt. Jesus legte seine heiligen Hände auf unheilige, unreine Menschen. Er berührte Unheiliges und mit seinen heiligen Händen. Und was passierte? Niemand starb. Vielmehr übertrug sich seine Heiligkeit und seine Reinheit auf sündige und unheilige Menschen. Seine heiligen Hände wurden durchbohrt. Und stellt euch diese Situation vor, wie wir mit unseren verdreckten, unreinen, unheiligen Händen den Messias durch die heiligen Hände an das Kreuz nagelten. Er streckte seine heiligen Hände aus und er wurde durchbohrt. Und was passierte, als er am Kreuz starb? Markus 15, 37. Aber Jesus schrie laut und verschied, und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke. Von oben an bis unten aus, als ob Gott vor dem Vorhang steht und ihn zerreißt von oben nach unten. Gott hat die Kluft zwischen Heiligem und Unheiligem in Christus aufgehoben. Er hat die Kluft zwischen sich und Sündern aufgehoben in Christus Jesus. Und wir lesen in Hebräer diese Worte. Hebräer 10, 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für allemal. Jesus hat uns geheiligt und wir dürfen nun Gemeinschaft haben mit diesem heiligen Gott. Wir sind ein für allemal geheiligt in Christus Jesus. Heute gibt es nur zwei Optionen für dich. Entweder du fliehst vor einem heiligen Gott unter deinen Bedingungen oder du fliehst zu einem heiligen Gott durch Christus unter seinen Bedingungen. Leute, mögen wir die Heiligkeit Gottes ernst nehmen und unseren Dienst in der Gemeinde vor diesem heiligen Gott ernst nehmen. Sei es der Dienst des Gebets, der Begrüßung, des Lobpreises, des Predigens, der Technik, der Mission, der Werbung, des Rahmenprogramms, der Organisation, des Aufräumens, des Leitens, egal welcher Dienst. Wir müssen wissen, wir dienen einem heiligen Gott. Mögen wir das unter seinen Bedingungen tun. Mögen wir das in Christus tun. Und wie wunderbar ist es, dass wir uns diesem heiligen Gott nahen dürfen, durch das, was Jesus für uns getan hat und dass wir geheiligt sind. Ein für alle Mal. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir so sehr für dein Wort. Wir danken dir, dass wir durch dich diese unüberwindbare Kluft überschreiten dürfen. Durch dich, Jesus. Das Heilige kann nicht bestehen neben dem Unheiligen. Jesus, und du kamst, um unheilige, verdorbene Sünder zu heiligen, zu retten, zu rechtfertigen. Herr Jesus, du kamst und du wurdest von sündigen Händen geboren. Du kamst und wurdest von sündigen Händen berührt. Herr, und genauso dürfen wir uns nach dir ausstrecken, dich im Geiste berühren, durch den Glauben. Wir dürfen uns dir nahen. Und wir müssen keine Angst haben, dass du uns auf der Stelle umbringst, weil du uns selbst geheiligt hast in Christus. Jesus, ich preise dich, dass du den Vorhang zerrissen hast und dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit diesem heiligen Gott. Mögen wir deine Heiligkeit neu sehen, deine Heiligkeit mehr wertschätzen und umso mehr unsere Heiligung, die du gewirkt hast, die du vollbracht hast, mehr wertschätzen. Oh Herr Jesus, wir brauchen das so sehr in dieser Zeit. In dieser Zeit, wo Unheiliges heilig genannt wird. Oh Herr Jesus, bitte, forme uns immer mehr in dein Bild hinein, dass der heilige Gott in uns immer mehr Gestalt annimmt. In Jesu Namen. Amen. Okay, Leute, also, wir sind am Ende der Jugend angekommen und noch ein paar Dinge möchte ich ankündigen. Und zwar, morgen ist Mitgliederversammlung, ja, dass ihr das auf dem Schirm habt, morgen Abend. Uhrzeit ist nochmal 18:30, ne? Okay, 18:30, Angabe ohne Gewähr. Und des Weiteren, Leute, ich weiß, es nervt, aber ich muss euch daran erinnern, Leute, dass wir die Maßnahmen auch hier einhalten, okay? Ich weiß, das ist sehr schwer und das ist sehr ätzend, aber lasst uns das ernst nehmen. Wir wurden von unserer Gemeindeleitung in der letzten Mitgliederversammlung auch daran erinnert, dass wir das doch bitte auch einhalten mögen. Okay, Leute, ansonsten möchte ich euch natürlich noch ermutigen, das Buch Warum Gott zu lesen, weiterzulesen. Mich sehr gefreut über Eriks Zusammenfassung, über die letzte und über die Lara, die das so mega gut anleitet. Also das Buch lohnt sich sehr, sehr, sehr. Okay, Leute, dann sind wir am Ende der Jugend angekommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und freue mich, einige von euch morgen wiederzusehen und den Rest von euch am Sonntag. Dem Herrn befohlen. Auf Wiedersehen. Ich